Und es geht hier tatsächlich darum, digitale Bildung als eine strategische Priorität zu definieren.
Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian aus Funk, braver EU-Bürger in Essen, Deutschland.
Genau, und also, es war ein bisschen seltsam gerade gesagt, Anna, aber das ist Anna Weghuber, die ihr gerade hört, und die kommt aus Linz. Und ist auch eine brave EU-Bürgerin natürlich.
Richtig.
Und das ist heute das Thema. Wir reden heute ein bisschen über die EU. Wow. Politik im Edufunk.
Ja, Europäische Union. Ja,
also der einzige Grund, damit dass Anna und ich uns ja verständigen können, ist ja, dass wir beide dieselbe Sprache sprechen und dass wir uns auf einem europäischen Festival kennengelernt haben. Also von daher ist es total toll, zwischen europäischen Ländern sich auszutauschen, gerade im Bereich Bildung. Und es gibt ja so Programme dafür. Also ne, man kennt das vielleicht so als Student, ne, wenn man auf irgendwelchen Partys war und plötzlich war dann da so eine sehr attraktive Südländerin und dann denkt so, hey, oh, wie kommst du denn hier hin? Und dann sagt sie, ja, ich bin Erasmus-Studentin. Wirklich so passiert, so ähnlich ungefähr. Und ich weiß, Anna ist auch so eine heiße südländische Erasmus.
Südländische Biene. Ich war vielleicht in dem Land, wo ich mein Erasmus-Semester gemacht habe, eine südländische Biene.
Was ist denn Erasmus eigentlich, Anna? Kannst du es mal kurz erklären?
Das ist ein Austauschprogramm, wo man sich quasi bewirbt für ein Land. Also ich glaube, man kann so 3 Wunschländer angeben oder so. Und man geht dann ein Semester oder ein Jahr in dieses Land studieren und sammelt natürlich voll für ICTS-Punkte. Und es könnte natürlich auch sein, dass es ab und an eine Party gibt.
Wo warst du denn?
In Finnland, in Jyväskylä, in Mittelfinnland, war wirklich
das Partyland.
Das Partyland. Wenn ich jetzt sage, wann ich studiert habe, es hat eine Saunaparty gegeben.
Ja, ich dachte es mir schon.
War sehr spannend. Und in dem Jahr, wo ich dort war, ist Finnland Weltmeister geworden im Eishockey. Ach. Also die sind dann tatsächlich komplett durchgedreht, die Finnen.
Da hast du also Finnland von der besten
Hammer.
Seite dann erlebt.
Definitiv, nur.
Genau, das sind ja so Beispiele, warum Europäische Union funktioniert, weil es halt eben solche Programme gibt. Und die Frage ist jetzt, gibt es sowas halt eben auch für Schulen? Gibt es irgendwie so eine Möglichkeit auch, dass Schulen irgendwie gefördert werden von der EU? Und tatsächlich gibt es das.
Wir haben was
ganz
gefunden.
Genau. Und zwar, es gibt nämlich seit ein paar Tagen einen neuen Aktionsplan. Und zwar ist das der Aktionsplan für digitale Bildung. Und der soll genau das machen. Der soll in Europa dafür sorgen, dass wir eben gerade im digitalen Zeitalter vorankommen. Ja? Und wenn man sich mal anguckt, wer dahinter steckt, dann findet man irgendwann eine kleine Gruppe von Menschen, die nicht unbedingt in Brüssel arbeiten, aber auch. Da gibt es dann wiederum einen, das ist quasi der Head of Unit, wie man es ja so schön nennt, ja? Der ein bisschen da die Kappe auf hat. Und das ist der...
Die innovativen Fäden zieht.
Ja, ganz genau. Und das ist der Georgi Dimitrov.
Der Tennisspieler.
Nein, Anna, das Georgi Dimitrov.
Der Politiker?
Ja, nein, also...
Nein.
Also nicht, dass du jetzt den meinst, der schon seit ein paar Jahren tot ist und der Kommunist war. Nein. Also der Georgi Dimitrov, das ist nämlich so, der hat mich uns angeschrieben hier im Edufunk, hat gesagt, hey, habt ihr nicht mal Lust, mal über diesen Aktionsplan mal was zu machen? Und da habe ich gesagt... Klar, Georgi, fühlt mir super spannend. Und hast du nicht Lust, mal mit uns darüber zu reden, was es eigentlich so ist? Weil es ist immer schön. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt kann man sich denken, ja gut, Georgi Dimitrov, das klingt natürlich jetzt nach, ist nicht unbedingt nach jemandem, der aus Deutschland kommt. Aber, das ist der Witz jetzt, der wohnt eine Stadt weiter von mir. In Düsseldorf.
Ah, die Welt ist so klein.
Es ist so klein.
Ah, Wahnsinn.
Und wir haben ihn jetzt hier und deswegen, lass mal hören, ob er da ist. Georgi, bist du da?
Ja, ich bin da.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen beim Edufunk.
Wow, die EU zu Gast bei uns.
Ja, wir sind richtig international, hätte ich gesagt, oder heute?
Sind wir ja eh schon, Anna, weil du Österreich, ich Deutschland. Ne?
Aber, ja, aber jetzt haben wir die ganze EU
die
bei
ganze
uns im
EU
Gepäck.
Ist mit dabei. Ne? Also Georgi, wir sind gespannt. aber vielleicht erstmal die Frage, wo bist du gerade?
Ja, also ich bin gerade in Düsseldorf, wo meine Familie wohnt und wo ich normalerweise auch am Wochenende bin. Düsseldorf und Brüssel liegen nicht sehr weit voneinander. Und jetzt natürlich Covid-bedingt bin ich etwas länger hier in Düsseldorf, aber ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, wo auch du, Sebastian, bist. Ja,
ja, ganz ja. Genau. Also, wir sind ja quasi eine halbe Stunde wahrscheinlich mit dem Auto voneinander nur entfernt. Da ist ja Essen und Düsseldorf doch ziemlich nah beieinander. Also von daher ist es ja klasse. So nah ist die EU, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer nur so, alle sitzen da in Brüssel so zusammen, nicht? Und dann wird was ausgeheckt und so. Aber ist ja toll, wenn man direkt eine Nachbarschaft jemanden hat. Und ja, was genau ist dein Job dort bei der EU?
Ja, also mein Job bei der EU ist momentan natürlich, ich bin stellvertretender Referatsleiter für die Abteilung, die sich mit Innovation und digitaler Bildung beschäftigt. Mhm. Diese Abteilung oder Referat, also das sind zwei Worte, die ich einfach so miteinander verwechsle, aber auf jeden Fall stehen sie für das Gleiche, beschäftigt sich mit dem Thema, wie man Bildung innovativer gestaltet und auch wie man jetzt insbesondere liegt der Fokus da sehr viel auf digitale Bildung. Allerdings ist das jetzt nicht ein neues Thema für uns, aber aus gegebenem Anlass, wenn ich das so sagen kann, auch besonders aktuell.
Genau, das ist ja eigentlich, es ist jetzt wahrscheinlich ungünstig formuliert, aber recht praktisch, dass diese Situation so ist, dass man sagt, man kann die digitale Bildung ein bisschen pushen.
Ja, auf jeden Fall, Anna, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich würde gar nicht sogar also vom Bedarf da reden, das zu pushen, denn die Notwendigkeit, also da etwas auf die Wege zu bringen, was also robuster und qualitativer und auch inklusiver ist, ist, glaube ich, absolut eindeutig. Natürlich ist das sehr unterschiedlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat in Europa. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien, habe allerdings mehr als 20 Jahre in Deutschland verbracht und ich kenne mich gut in Ost- und Mitteleuropa, aber eben auch in Deutschland und vielleicht auch ein bisschen auch in Österreich aus. Die Situation in Europa ist grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich, was die sogenannte Bereitschaft oder Digital Readiness, also das nennen wir Digital Readiness, betrifft und natürlich auch je nachdem, was man sich da anschaut, also Infrastruktur oder Equipment, was für Devices man nimmt, aber auch die Kompetenzen der Lehrkräfte, die ist ganz unterschiedlich. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir fast überall einen Bedarf, ich sag mal so, sehen. Und wir brauchen das momentan nicht wirklich pushen, denn es kommt sozusagen von alleine. Es ist mehr so ein Pull-Effekt. Wir sind gezogen da rein. Und ich glaube, ihr beide als Lehrerin und Lehrer, ihr wisst eigentlich noch besser, wovon ich spreche. Ja. Von daher.
Ja. Wobei, also ich frage mich gerade ja so, du hast ja schon angesprochen, viele, viele Staaten. Und ich sag mal, allein in Deutschland ist es ja schon schwierig, eine einheitliche Bildungsforderung zu formulieren. Ne? Wir haben dieses föderale System. Jedes Bundesland darf im Prinzip machen, was es möchte. Und macht es auch dann fleißig. Und ab und zu gibt es so ein bisschen Einigung. Wenn ich jetzt überdenke, jetzt müsste man Deutschland auch mit Österreich einigen und wahrscheinlich auch noch mit allen anderen EU-Staaten. Das klingt für mich unmöglich. Wie schwer ist es wirklich?
Sehr schwer. Aber das macht, aber genau das macht, macht auch Spaß, weil ich denke, Bildung ist grundsätzlich ein ziemlich schwieriger Prozess, der nicht zu schnellen Ergebnissen führt. Das wissen wir ja alle, die eine Menge Jahre in der Schule waren, selbst wenn wir nichts anderes mit Bildung zu tun haben. Selbst das dauert ziemlich lange, würde ich sagen, dass man durch diese Laufbahn, ich sage mal so, kommt. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Also es ist sehr, sehr schwer und ich möchte jetzt mit etwas anfangen, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen, ich sage mal so, technokratisch klingt, mag oder kann, aber ich würde das trotzdem sagen wollen. Und zwar, es geht darum, dass die Europäische Union in Sachen Bildung tatsächlich relativ wenig zu sagen hat. Das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, was ursprünglich aus der katholischen Lehre kommt und eigentlich nichts mehr heißt, als dass man sozusagen die Kirche im Dorf lässt und dass man wirklich, wirklich das vor Ort macht, was man besser kann. Und natürlich ist Bildung eine Ländersache in Deutschland und in Österreich, aber auch in Spanien ist das stark regional. Allerdings gibt es natürlich Länder, wo das auch sehr zentralistisch ist. Jetzt darf man sich vielleicht die Frage stellen, okay, was macht ihr denn, wenn es so viel, ich sage mal so, Vielfalt und unterschiedliche Standards gibt? Da würde ich sagen, Sebastian, es geht nicht so sehr um die Einigkeit, die wir da erstellen wollen. Es geht mehr darum, dass wir also die Mitgliedstaaten dabei unterstützen, ihre Bildungssysteme qualitativer und auch inklusiver zu gestalten. Und jeder kann das ein bisschen besser machen, je nach seiner oder nach der jeweiligen Situation. Das bedeutet,
auch wir nach den nicht, Kapazitäten,
genau,
oder?
Genau.
Und das habt ihr geschafft, und zwar habt ihr einen Aktionsplan aufgestellt, den Aktionsplan.
Ich wollte sagen, schon wieder Digital Education Action Plan. Wir reden hier immer so viel Englisch.
Bildung, einfach mal auf Deutsch mal aussprechen. Der hat den Untertitel Allgemeine und berufliche Bildung für das digitale Zeitalter neu aufstellen. Wow, also erstmal, was für ein Titel. Und was ich erstmal an dieser Stelle noch spannend finde, es gibt hinterher noch eine tolle Klammer. Und der Klammer steht 2021 bis 2027. Da soll dieser Aktionsplan also stattfinden. Jetzt direkt mal so zum Anfang. Warum denn diese Zeitspanne? Also 2021 bis 2027, das sind so sechs
ewig.
Jahre, oder? Also, oder ist das wenig? Ist das viel? Wie sieht es aus? Warum diese Zahlen?
So. Ich werde jetzt mal ganz pädagogisch vorgehen und sagen, es geht eigentlich um 7 Jahre und nicht um 6. Denn wenn man 21 mitnimmt und ja, auch 27, stimmt, dann sind es 7 Jahre. Okay. Nee, die Antwort ist relativ einfach. Das ist die sogenannte Programmperiode der Europäischen Union. Das bedeutet nichts weniger, als dass wir alle 7 Jahre einen Programmzyklus haben. Zum Beispiel haben wir das neue Erasmus-Programm, was wir jetzt gerade verhandeln mit dem Europäischen Parlament und auch mit dem Rat, das heißt mit den Mitgliedstaaten. Und wir sind gerade dabei, das zu beenden. Und wenn das soweit ist, dann haben wir ein Budget, dann wissen wir, was wir tun wollen. Und dann tun wir das auch über eine Periode von 7 Jahren. Und wir haben diese 7 Jahre eigentlich deswegen sozusagen gewählt, weil wir das Ganze also wirklich in Sync machen wollen. Also wir wollen nicht, dass wir den Aktionsplan jetzt für 2 Jahre haben, während Erasmus zum Beispiel über diese ganz normale Programmperiode dauert, und deswegen die 7 Jahre.
Ah ja.
Und, also das macht auch tatsächlich Sinn.
Also es hat was, auf jeden Fall. Und wenn man mal so ein bisschen liest diesen Plan, also ich meine, wir werden natürlich nicht vollständig vorlesen.
Aber du wirst ihn verlinken.
Ich werde ihn verlinken, auf jeden Fall, unter diesem Podcast. Natürlich kann man direkt mal nachgucken, was da passiert. Da findet man sowas wie, dass man zum Beispiel das Gigabit-Netzanbindung an Schulen gefördert werden soll, dass es dort Pläne gibt für den digitalen Wandel und. Und ich habe mir gedacht, das kam mir so bekannt vor, weil es gab ja schon mal einen Aktionsplan, 2018 nämlich, für digitale Bildung. Was kann denn der neue Aktionsplan besser, oder beziehungsweise warum jetzt noch ein neuer Plan?
Eine sehr gute Frage. Wir haben den ersten Aktionsplan, den allerersten, muss ich sagen, zu digitaler Bildung überhaupt auf der EU-Ebene. Alles hat ja einen Anfang, und wir haben den 2018 beschlossen, ein bisschen als ein Pilotprojekt. Und das kam in der Mitte der Periode, also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, in der Mitte der Regierungsperiode, dann beschließt man irgendwas, das ist nicht im Koalitionsvertrag, wenn ich das so sagen kann und ein bisschen übersetzen auf Deutsch, dann versucht man was. Und wir haben das gemacht, wir haben es ausprobiert und gedacht, okay, kann man das ein bisschen kohärenter machen, wirklich Hardware- und Software-Themen, wenn ich das so sagen kann, also Themen wie Kompetenzen für Lehrkräfte mit Infrastruktur und Konnektivität zusammenbringen, die normalerweise ein bisschen, isoliert sind manchmal. Und das hat gut geklappt soweit. Also der erste Aktionsplan ist relativ, ich sag mal so, begrenzt, was seinen Impact und seinen Umfang betrifft. Aber der hat uns die Energie und auch ein bisschen die Zuversicht gegeben, dass wir auf einem guten Weg sind. Okay, natürlich kam dazwischen Covid, und da gab es gar keine Frage mehr, dass wir da wirklich stark mobilisieren wollen. Aber eigentlich muss ich sagen, wir stehen sozusagen ein bisschen auf den Schultern von den ersten Erfahrungen, die positiv waren.
Ich frage mich jetzt auch, wer hat diesen Aktionsplan entwickelt? Wer steckt dahinter? Welches Team ist das? Denn es hat ja auch so einen Zeitraum gegeben, quasi so öffentliche Konsultation, wo man sich zum Aktionsplan äußern konnte. Und wie ist es dann entstanden? Wie habt ihr die Punkte festgelegt?
Genau, das ist eine super Frage, Anna. Vielen Dank dafür. Denn
sehr gerne.
Es ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen, dass wir also bei der Entwicklung dieses Aktionsplans eine ganz breite Öffentlichkeit konsultiert haben. Sogar viel breiter, als wir das ursprünglich dachten. Ich muss dazu sagen, der Aktionsplan an sich selbst war noch letztes Jahr in den sogenannten Guidelines der Kommissionspräsidentin von der Leyen drinnen, als ein Ziel. Und wir haben daran schon seit Januar, also wir haben angefangen, seit Januar zu arbeiten und haben sehr viele Organisationen im öffentlichen, im privaten Sektor, aber auch in der allgemeinen oder beruflichen Bildung, verschiedene Interessenträger, man findet ja viele davon in Brüssel und sehr viele Forschungseinrichtungen konsultiert. Und dann kam auch Covid natürlich im März und im April und dann war das klar, dass es ein Game Changer ist. Und wir dachten uns, okay, also wir können jetzt nicht beim Business as usual bleiben, wir sollten jetzt ran an die Öffentlichkeit selbst. Und deswegen haben wir eine sogenannte öffentliche Konsultation auch gelauncht im Juni. Und in dieser Konsultation sind zwischen Juni und September, also eigentlich eine klassische Sommerperiode, sind mehr als 2700 Beiträge gekommen, mehr als 200 Positionspapiere von ganz verschiedenen Gesellschaften, deren Namen jetzt ich hier nicht sagen darf aus Datenschutzgründen, aber die wirklich sehr, ich sag mal so, eine sehr starke Rolle in verschiedenen Mitgliedstaaten spielen. Also das sind wichtige Organisationen im öffentlichen Leben. Und sehr viele auch Eltern, Lernende sowie pflegende Angehörige, die sich da auch zu Wort gemeldet haben. Und das hat uns tatsächlich dann also wirklich endgültig die starke Grundlage gegeben, die Themen zu entwickeln. Denn deine Frage war ja, wer steckt dahinter als Team? Und dahinter steckt zunächst einmal ein kleines Team in meiner Abteilung, in meinem Referat. Wir sind ja zuständig für Bildung, stricto sensu. Allerdings, wie man sich das vorstellen kann, wo es um Infrastruktur oder um Gigabit geht, denn es geht ja auch darum, wie du ja gesagt hast, muss man ja Kompetenzen bündeln von verschiedenen Departements. Und in diesem Fall haben wir klassisch wie bei einer Regierung, also wirklich so verschiedene Sektoren einbezogen. In diesem Fall sind unsere Kollegen, die sich mit der Infrastruktur, mit Konnektivität beschäftigen, aber auch das, was man hier also Ministerium für Soziales nennt, also das ist so die Arbeitsmarktpolitik, diese lebenslanges Lernen Perspektive, auch unsere Forschungsabteilungen. Wir haben also ziemlich viele Teile der Kommission einbezogen. Wir nennen sie in unserem Jargon, und Entschuldigung nochmal an die Hörerinnen und Hörer, wir nennen sie Generaldirektionen, etwas französisch so angehaucht, und wir haben davon mindestens 6 einbezogen. Das heißt, es ist wirklich ein cross-departmental work.
Ja, weil mir hat so gewundert, weil bei dieser Veranstaltung im September, wo man sie dazuschalten konnte, bei diesem Closing, sag ich jetzt einmal, das war ja mega organisiert, wo einfach verschiedene Personen dann nochmal ihr Feedback geben konnten, ihren Plan, ihre Meinung, was hat sie verändert etc. Beziehungsweise war ja ein großer Aufruf auf Twitter, sich dazu äußern und Fragen zu stellen. Ich finde, das war total interaktiv gestaltet und super moderiert. und extremst spannend, was auch die einzelnen Länder teilweise dazu sagen.
Ja, also freut mich zu hören zunächst einmal. Das ist ein gutes Feedback.
Es hat zumindest bunt gewirkt und ich habe gedacht, boah, da tut sie wirklich was. Die EU ist engagiert, dass man da so ein bisschen zusammenarbeitet und fragt tatsächlich nach den Meinungen von unterschiedlichen Personen und eben nicht so im stillen Kämmerchen.
Nee, da kann ich absolut zustimmen. Das ist nicht nur ein Eindruck, das ist der Fall. Ich würde dazu nur sagen, zu diesem Event, wo natürlich vielleicht die Hörerinnen und Hörer jetzt keine Details haben, aber ich würde dazu sagen, dass dieses Event, von dem du sprachst, von unserer ersten Vizepräsidentin der Europäischen Kommission geführt wurde oder geleitet wurde. Das ist die Margrethe Vestager, das ist Executive Vice President for Europe Fit for the Digital Age. Unter anderem ist sie bekannter als Wettbewerbskommissarin. Also dazu kann ich nur sagen, die Executive Vice President gibt eine ganz starke Richtung vor. Und es geht hier tatsächlich darum, digitale Bildung als eine strategische Priorität zu definieren und tatsächlich digitale Bildung als einen integralen Teil der Bildung zu sehen und nicht als ein Peripheriethema oder ein Randthema, wo sich, ich sag mal so, nur die Auserwählten damit beschäftigen. Denn, ich denke mal, Covid hat auch tatsächlich gezeigt, dass das also wirklich in die Breite gehen muss. Und das ist natürlich in der Kraft von so jemand, der also Executive Vice President ist und verschiedene, Teile der Kommission übersieht oder nicht übersieht, sondern nicht kontrolliert, sondern also führt. Ja. Das ist jemand, der die Fäden zusammen sozusagen bündeln kann. Und das wollten wir nämlich versuchen. Ich freue mich, dass das Feedback so gut ist. Also.
Du, gerne, sag mal, ja. Ich will noch mal fragen, was zur Förderung mal eben kommen. Und zwar, also ich freue mich, ich habe noch ein bisschen durchgestöbert das Ganze. Und zwar, ich habe gelesen zum Beispiel, dass ihr auch viel mit den MINT-Fächern auch fördern wollt, also die EU STEM Coalition gibt es ja da. Und ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich diese Förderung aus? Also reden wir hier über Geld? Habt ihr ein bestimmtes, eine bestimmte Menge an Euros beiseite gelegt, die dann verteilt werden sollen? Oder wie kommt jetzt letztendlich dann diese Förderung dann wirklich an? Oder was ist das ganz genau?
Genau, also diese Förderung findet auf verschiedenen Ebenen statt. Zunächst einmal, und ich würde das jetzt versuchen, ein bisschen zu strukturieren, es geht zunächst einmal tatsächlich um Fördergeld. Da hast du völlig recht.
Das ist immer schön zu hören, ne?
Genau, deswegen fange ich auch damit an.
Ja.
Genau, nee, aber das ist tatsächlich natürlich das, was die Beneficiaries und die Users die auch sehr viel interessiert. Das wissen wir auch. Dieses Fördergeld ist im Rahmen von Programmen, wie auch bei jedem anderen Regierungskomplex. Und bei uns ist das vor allem das Erasmus-Programm, was sehr, sehr bekannt ist. Vor allem für Mobilität von Studenten, aber auch von Lehrkräften. Etwas weniger bekannt für die Kooperationsprojekte, die wir fördern. Allerdings muss ich an dieser Stelle sagen, dass Erasmus aus zwei hauptsächlichen, Pfeilern besteht. Auf der einen Seite fördern wir diese grenzüberschreitende Mobilität, entweder von Lehrerinnen und Lehrern oder von Studenten etc. Und auf der anderen Seite fördern wir Kooperationsprojekte, zum Beispiel zwischen Schulen.
Sebastian.
Genau. Das ist ja schon mal interessant, ja. Also ist es, genau, das, ist Beispiel, es sozusagen sowas wie, dass wir haben eine Partnerschule in Spanien und dass man dazwischen dann eine, sag ich jetzt mal, einen Austausch oder einfach nur, dass man es hinbekommt, dass man sich täglich per Webvideo sehen kann? Oder wie sähe da sowas aus?
Genau so, genau das ist es, Sebastian. Es geht darum, dass man sich eine Partner, eine oder mehrere, ich bin jetzt, es gibt verschiedene Ausprägungen und ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es also immer nur zwei oder immer nur drei sein müssen. Das kann man sich in den Program Guides angucken. Aber es geht genau darum, dass man verschiedene Institutionen oder Einrichtungen, Bildungseinrichtungen aus verschiedenen Ländern zusammenbringt, zwei, drei oder vier, und dann man gemeinsame Projekte entwickelt, in diesem Fall im im Bereich digitaler Bildung.
Müssen das dann neue Projekte sein oder müssen es auch bestehende sein? Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand sagt, hier, wir haben schon seit längerem ein Austauschprogramm mit einer Schule, oder müssen das neue Projekte sein, die man quasi von null auf startet?
Ich würde da jetzt nicht schwarz oder weiß wirklich antworten, denn ich kenne aus Erfahrung, dass man viele Projekte auch ein bisschen neu orientieren kann. Also was man auf jeden Fall vielleicht etwas weniger jetzt mal damit abzielt, ist einfach Sachen, die sowieso laufen, weiter zu fördern. Vielleicht aber kann man Sachen, die gut laufen und vielleicht in eine oder andere Richtung vielleicht also ein bisschen mobilisieren möchte, damit auf jeden Fall fördern. Ja, das kann man machen.
Ich denke mal, das ist jetzt mega einfach, gerade mit dem ganzen digitalen Wandel. Ich meine, man kann sich mega easy vernetzen.
Ja, aber heißt das, dass ich als Lehrer jetzt so eine Förderung beantragen kann für meine Schule? Oder das frage ich mich jetzt
Nicht direkt als also wirklich Privatperson, sondern das muss natürlich von der Schule aus beziehungsweise von einem Konsortium. Also da müssen sich normalerweise ein paar Einrichtungen zusammentun, zunächst einmal natürlich überlegen, was sie machen wollen, gucken, was die Fristen sind. Also unsere Fristen sind normalerweise gegen Ende des Jahres, kommt der sogenannte Call oder Ausschreibung auf Deutsch. Und dann jedes Jahr kommen diese Ausschreibungen dann und dann bewirbt man sich zusammen mit seinen Partnern, mit den anderen Schulen oder anderen Einrichtungen. Diese Evaluation in diesem Fall dauert dann zwischen 2-3 Monate. Und danach gibt es ein Ergebnis, ob man also gefördert werden kann oder nicht. Also da kann man sozusagen jedes Jahr drauf einsteigen auf diesen Zug.
Das heißt, ist ja auch schon wieder ein super Entschuldigung, sorry, unterbricht die heute die ganze Nein, du darfst.
Ich wollte gerade fragen, darf ich mich jetzt noch bewerben? Also dürfte man die Schule jetzt nicht bewerben oder ist das schon vorbei für 2021 dann?
Da würde ich einfach dich, also wie alle anderen natürlich, von denen ich hoffe, es gibt viele, die sich dafür interessieren, auf unsere Webseite der sogenannten, und Entschuldigung jetzt an alle, dass ich das auf Englisch sage, Executive Agency. Diese Executive Agency kann man finden, wenn man EACEA einfach googelt. Also Executive Agency for Cultural Education and Audiovisual, also EACA noch einmal. Das ist unsere Agentur, die tatsächlich die ganzen Details auf der Webseite hat und die Fristen unter anderem auch. Sowie auch die Höhe zum Beispiel der Budgets, für die man sich eigentlich bewirbt.
Ja, weil ich denke, man kann sie jetzt schon, genau, du verlinkst alles.
Also das ist das Tolle, ja. Man kann ja einfach draufklicken und schon ist man da. Super. Aber jetzt, das war jetzt gerade so ein bisschen gefühlt, so ein bisschen wie Erasmus, aber wir hatten ja eben auch so ein bisschen über Hardware gesprochen, also sei es ein Gigabit-Anschluss oder Ähnliches. Wie passt das da rein? Sind das nicht zwei verschiedene Paar Schuhe?
Ja, das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist genau die Herausforderung bei dem Thema digitale Bildung. Denn wenn man sich nochmal vielleicht über Gigabit, dann muss man natürlich auf ganz andere Programme hinweisen. Das ist klar. Das hat mit Erasmus nicht sehr viel zu tun, aber das ist auch unser Anspruch mit diesem Aktionsplan, dass wir die Themen, die digitale Bildung, ich sag mal so, bewegen oder die es ermöglichen, zunächst einmal koordinierter und kohärenter anzusprechen und dann natürlich auch darauf hinzuweisen, wo die Möglichkeiten bestehen. Also bei Gigabit würde ich zunächst einmal sagen, oder zunächst, also vielleicht grundsätzlich zum Thema Konnektivität und Infrastruktur, würde ich sagen, dass hier tatsächlich die Mitgliedstaaten also wirklich in der sehr starken Verantwortung sind. Und das tun sie auch. Das ist klar. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten auf der EU-Ebene, verschiedene, Lücken zu füllen, die existieren. Und zum Beispiel gibt es bei einem unserer Programme, das sich Connecting Europe Facility, so heißt es, da gibt es die Möglichkeiten, Konnektivität zum Beispiel über sogenannte Vouchers zu fördern. Also das kann man sich so vorstellen, dass man sich bewirbt und für sogenannte Vouchers, die für Wi-Fi zum Beispiel an Schulen verwendet werden können. Und das kann man tun. Man kann sich gut vorstellen, dass es in entlegenen Regionen, wo es keine Röhren oder keine Pipelines für Gigabit gibt, sowas interessanter sein könnte. Man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich im Großen und Ganzen jetzt vor allem die Mitgliedstaaten dazu, wir empfehlen auch den Mitgliedstaaten immer, sich mit diesem Thema stark zu beschäftigen. Wir haben auch darüber hinaus über das Thema Konnektivität beim Thema zum Beispiel Digital Equipment, also wenn es um Devices geht, also wirklich um die Endgeräte. Wir haben es ja auch jetzt in Covid gesehen, dass das ein Riesenthema ist. Hm. Dazu gibt es auch über den Sozialfonds beziehungsweise andere Fonds der Europäischen Union auch Möglichkeiten, insbesondere für Benachteiligte, also für Lernende aus benachteiligten Gruppen gibt es diese Möglichkeit, solches Digital Equipment erwerben oder auch zum Beispiel für Lernende oder Lehrkräfte mit Behinderung. Dazu gibt es auch solche Möglichkeiten. Das ist jetzt nicht so einfach vorzustellen, weil das normalerweise nicht direkt an den User herangetragen wird. Das heißt, man kann sich nicht direkt da bewerben. Das ist vor allem für die Mitgliedstaaten gedacht, die also wirklich dort ein bisschen auch mehr fokussieren könnten, aus unserer Perspektive natürlich.
Ich glaube, da muss man sich wirklich mal auf die Couch setzen, einen Abend so im Herbst, Winter und einmal alles durchschmökern bei euch. Aber ich habe jetzt nur eine Frage im Kopf, und zwar, wie schaut es denn jetzt wirklich mit der Technik europaweit aus? Sagst du, ist es recht schlimm oder sagst du, wir sind auf einem guten Weg oder wie würdest du das Ganze einschätzen?
Alle sind sozusagen am selben Problem oder gibt es?
Das sind wir sicher nicht.
Man hört ja immer so ein bisschen, dass die skandinavischen Länder immer so perfekt sind und Deutschland immer so schlecht und also
Österreich top.
Ja, eben. Und Frankreich irgendwie hört man gar nichts. Also hast du so einen Überblick, wie es aussieht in Europa?
Ich würde bei dieser Frage sehr, sehr vorsichtig antworten, denn tatsächlich gibt es so eine kohärente Übersicht nicht, also zumindest nicht eine, die diesem Anspruch genügt, also wirklich diese verschiedenen Themen zu bündeln. Also wir haben Übersicht darüber, zum Beispiel, was die Hardware-Situation betrifft, also Gigabit-Anschlüsse oder was die Infrastruktur betrifft. Sowas haben wir, zum Beispiel wie viele Schulen da an solche Netze angebunden sind. Sowas haben wir. Wir haben auch zum Beispiel Informationen oder Daten Daten darüber, wie sich die Situation der digitalen Kompetenzen zum Beispiel der Lehrkräfte wie das aussieht. Man muss dazu sagen, wir sind gerade jetzt am Anfang, ein Bild von diesem, ich sage mal so, ganz großen Komplex also zu malen, wo wir in der Lage sein werden, das wird ein bisschen dauern, dass wir wirklich sagen können, okay, also dieses Land ist tatsächlich so ein Vorreiter und zwar bei allen wichtigen sogenannten, also Enabling Factors den Key Factors. Und dann dieses Land ist wirklich, so ganz hinten. Also es ist ein bisschen komplizierter und aus meiner Perspektive von der Kommission noch mehr, weil ich, wie gesagt, von der Kompetenzlage her da etwas mehr vorsichtig sein muss.
Ja klar.
Aber welches Land ist es? Du darfst jetzt überhaupt nichts sagen, gell? Sag einfach Österreich, ich schicke Schokolade.
Naja, so sehr ich die österreichische Schokolade mag, so sehr ich auch die deutschen Pralinen oder sowas, ja. Oder die Brüsseler oder die belgischen Pralinen. Ja,
so gut,
das,
ja.
Das ist ein bisschen kompliziert. Nee, aber okay, man kann, wie gesagt, also man kann grundsätzlich sagen, dass es ist jetzt keine Nachricht, dass vielleicht im Südost oder im Osten Europas es etwas mehr mangelt an Infrastruktur und zum Beispiel was die Connectivity betrifft, in the big picture, das ist klar. Was die digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte betrifft, ist das doch ein bisschen anders. Ich glaube, man hatte es auch zum Beispiel hier, ich sage jetzt hier in Deutschland, weil ich jetzt gerade in Düsseldorf sitze, aber man hat es auch gut gesehen in der Covid-Krise, dass man vielleicht manchmal ein bisschen überrascht ist, also wie viel man da nachholen könnte noch. Mhm. Da sind ein paar Überraschungseffekte also verbunden. Aber es ist, wie gesagt, es ist schwierig, eine kohärente Antwort auf diese doch sehr gute Frage zu geben.
Aber wichtig ist einfach, glaube ich, dass wir alle ermutigen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, auch wenn jetzt vielleicht nächste Woche der digitale Anschluss oder das digitale Endgerät für die Klasse noch nicht da ist. Mhm. Einfach dranbleiben und...
Ja, und vor allem ist es wichtig, dass man sieht, dass die EU was tut. Also, dass es dort jetzt so einen Aktionsplan gibt, dass es Möglichkeiten der Förderung gibt, dass es dich, Georgi, dass es dein Team gibt. Das ist ja schön zu sehen, dass man sozusagen nicht in Ländern alleine hockt, sondern es gibt diesen großen Schirm EU und es gibt Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten.
Ja, ich sehe uns ja schon wieder. Ich würde dir mal gerne in Brüssel besuchen, wenn du auch dann wieder dort bist. Und wir verfolgen die einfach mal auf Schritt und Tritt einen Tag. Irgendwann 2027.
Das wird früher kommen. Also ich glaube, da kann ich nur diesen Anspruch, ich sag mal so, oder diesen Zuspruch mitnehmen und sagen, ja, das Gleiche gilt auch für euch und für eure Zielgruppe, weil ich finde den Podcast sowieso ziemlich cool, weil das sehr praktisch zugeht. Und vor allem finde ich gut, dass sich diese Zielgruppe, ich sag mal so, sammelt. Ja? Weil das ist sehr, sehr wichtig, dass wir sie empowern und dass wir ihnen also wirklich Energie geben und dass wir sagen, okay, wir meinen das also auch von unserer Seite her und das, was wir, das ist begrenzt natürlich von der EU, das ist nicht so viel, aber das, was wir tun können, werden wir tun und vor allem, wenn wir die Mitgliedstaaten häufig und wenn es geht, also immer daran erinnern, dass das Thema einfach viel zu wichtig ist, um sie einfach so, also als Randthema zu behandeln.
Das ist schön, oder Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Lieber Georgi, vielen lieben Dank, dass du heute uns den Aktionsplan vorgestellt hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute jetzt eure Webseite stürmen und schauen, wie sie daran irgendwie beteiligt werden können und wie sie sich da irgendwo mit einbringen können. Also von daher, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Und ich hoffe, dass wir uns mal trotzdem mal irgendwann mal sehen. Vielleicht sogar mal in Düsseldorf.
Ja, eben. Trefft sich mal.
Genau. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
Super.
Yeah, danke schön dir. Ciao.
Ciao und macht weiter so.
Ja, und da hat er aufgelegt. Was für ein sympathischer Mann.
Ja, das das Thema ist viel zu groß, es ist so breit, es hat 1000 Facetten. Ja. Ich glaube, man kann es wirklich nur kurz anschneiden.
Rekapitulieren. Also was wir gerade gehört haben, ist, es gibt einen Aktionsplan. Und dieser Aktionsplan ist jetzt nicht nur, dass das für die Länder in Europa ist, sondern halt, dass man auch sich als an seiner Schule auch daran aktiv beteiligen kann. Also man kann Geld bekommen, Leute. Ich hoffe, es haben alle verstanden. Kaching. Es gibt eine Möglichkeit, Geld zu
beziehen. Man kann Geld bekommen. Förderungen. Sich mit einer Partnerschule in einem anderen Land zu vernetzen.
Genau. Ich denke, das ist auch dann...
Und Geld zu bekommen.
Wie heißt das? Man könnte zum Beispiel sagen, okay, wir haben eine Partnerschule und wir möchten gerne, dass wir dort regelmäßig im Sprachunterricht uns austauschen. Und was wir dafür brauchen für diesen Austausch ist nicht nur funktionierendes Internet in der Schule, und also in beiden Schulen, sondern auch halt Endgeräte, Laptops, iPads, sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist genau der Witz, dass man halt sagt, okay, man hat so ein europäisches Projekt und kann darüber auch Hardware bekommen. Mhm. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man sagt, dass man dafür das Geld bekommt, um in der Straße das Glasfaserkabel zu verlegen. Ich glaube, da müssen andere Stellen noch dazu kommen. Aber dass man halt dass man da sagen kann, okay, wir können mit Geld von der EU unsere Grundausstattung in der Schule erstellen. Und unter uns, ne? Das anschaffe jetzt für dieses Projekt, ne, dann kann ich das Endgerät auch für andere Sachen benutzen.
Oh mein Gott.
Ja.
Das ist top secret. Top secret.
Das habe ich jetzt verraten hier im Übung. World first.
wir sind so gut. Nee, aber was du siehst bei diesem Event im September, wir haben ja da den Link bekommen vom Georgi und ich habe es mega spannend gefunden, einfach da mal dabei zu sein, wie das Ganze abläuft. Stimmt. In der EU. Mhm. Und die machen sich wirklich mega viele Gedanken dazu, Arbeitsgruppen geben, zu Arbeitsteams.
Vor Ort, oder wie muss ich das vorstellen?
Natürlich nicht. Es war online. Ah, ja. Und die haben dann, also wirklich, es war so gut moderiert und es hat perfekt hingehört mit dem Kameraswitch und Bildschirmsynchronisation und Co. Also wirklich top. Und die machen sich alle total viele Gedanken. Zum Beispiel, dass die Lehrertrainings ausgebaut werden müssen. Was sie, dass die Lehrer wirklich einen normalen Umgang haben mit einem digitalen Endgerät, dass sie die wohlfühlen, was die, dass keiner Angst haben muss vor dem Ganzen. Mhm. Und auch einfach so ein bisschen so. Psychosachen, sage ich, was macht es dann mit uns aus, wenn ich tatsächlich nur vom Gerät sitze? Ich erinnere dich kurz, ich bin die erste Corona-Woche im Lockdown durchgedreht, weil wir keine Arbeitszeiten hatten. Weißt du, weil du bist permanent erreichbar.
Anna hat mich ständig angeschrieben, Leute, rund um die Uhr.
Ja.
Also furchtbar war das.
Also, na, es war doch toll. Ja. Nee, und auch, dass sie, was die, das Lernen hat sich verändert und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man die Vorteile von der Digitalisierung total nutzt und man sagt, man sitzt nicht mehr so vor am Computer und schreibt seine, voll bös gesagt, Word-Dokumente ab, sondern das ist ein kreativer Prozess. Mhm. Und das müssen wir nutzen.
Absolut, absolut.
Räusper.
Ja, also ich hoffe, es folgt mal was anderes mal im Edufunk mal ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr was mitnehmen könnt daraus, aus der heutigen Folge.
Ja. Am Ende von der Code Week übrigens.
Das ist ja auch noch.
Heute ist der letzte Tag der European Code Week.
Aber ich darf verraten, es geht natürlich noch weiter, weil ich nämlich jetzt am Montag und am Donnerstag nochmal live bei der Code Week dabei bin. Also man kann ja meinen Unterricht gucken. Ne? Also ich kann jeden einladen, jetzt am Montag und jetzt am Donnerstag nach dieser Folge, also wer diese Folge später hört, tut mir leid, schon vorbei. Wir zeigen was mit Lego-Robotern und so weiter, programmieren live im Unterricht und so. Das wird, glaube ich, sehr spannend werden. Einfach mal gehen auf die EU-Code-Week-Seite oder unter diesem Podcast verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken. Ja.
Yes. Wir sind schon voll der Werbe-Podcast.
Ja, furchtbar. Aber ich hoffe, dass wir immer unter dem Bildungsradar bleiben. Wer das nicht versteht, fix. Leute, nicht wundern. Einfach mal bei Twitter
vorbei. Der muss auf Twitter gehen.
Genau. Ja,
genau. Ja, in diesem Sinne, lasst uns vernetzen.
Auf jeden Fall. Hätte das ich waren gesagt. Die weisen Worte Österreich. Und für euch heißt es jetzt abschalten und lossurfen. Und guckt mal, ob wir was an den Fördergeldern was bekommen können.
Ja, wir Österreicher können das ja in die Herbstferien jetzt ein bisschen recherchieren. Juhu. Also, so, jetzt aber Schluss.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao, Papa.